Ich grüße Sie. Die rechte Erkenntnis hat nun einen letzten Aspekt, der sehr zu beachten ist, nämlich die Befreiung von grundsätzlichen Zweifeln. Auf dem Boden eines schwachen Selbstwertgefühls gedeihen viele Wahrnehmungsverschiebungen, viele Wahrnehmungsstörungen. Buddha nennt sie Gedanken des Zweifels. Davon gibt es nach Buddha drei Ebenen, die sich untereinander mischen können, sodass viele Mischformen entstehen. Die erste Ebene ist die Sucht, alles zu bezweifeln, was nicht von mir selbst kommt. Ständiger Zweifel äußert sich in Kritiksucht. Zu allem und jedem hat man seinen Senf hinzuzugeben. Das Ego des Kritiksüchtigen ist der Nabel der Welt. Alles muss auf seine Tauglichkeit überprüft werden, was von außen kommt. Was tauglich ist, das bestimme ich. Wenn ich der Wissende bin, dann sind alle anderen Nichtwissende. Es sei denn, sie teilen meine Ansichten. Grundsätzliches Bezweifeln und Kritisieren gedeiht auf dem Pfad der Ignoranz und ist der Versuch, dem schwachen inneren Ich ein starkes äußeres Ego entgegenzusetzen. Und alles weiß man zumindest ein klein wenig besser. Oft in scherzende Worte verpackt, aber von Zynismus durchdrungen, kann der kritiksüchtige Mitmensch schmerzliche Giftpfeile absenden. Eine etwas dezenter wirkende Form ist der Hochmütige, jedoch mit dem gleichen Hintergrund. Hochmut macht nicht so viele Worte, durchzieht aber alle Fasern des Seins bis hin zu den Körperbewegungen, bis hin zum feinen, spöttischen Verziehen der Gesichtsmuskulatur. Der Hochmütige ist im Besitz der Wahrheit. Es ist der Wissende, der Gerechte, der Gute. Er verachtet die anderen Menschen, verachtet vor allem das sich frei entfaltende Leben, da es sich seiner Kontrolle entzieht. Da der Hochmütige sich in seinen Verachtungsobjekten spiegelt, verachtet er sich selbst und weiß es nicht. Immer wenn ich einen anderen verurteile, indem ich ihn an mir messe, bin ich hochmütig. Immer wenn ich von meiner Position aus, die natürlich die richtige ist, eine Sache oder einen Menschen negativ beurteile, bin ich hochmütig. Wenn uns Gedanken des Hochmuts erreichen, gehen wir wieder nach dem bekannten Muster vor und stoppen sie, bevor sie sich in Sprache umsetzen können. Ich übe. Heute werde ich nichts und niemanden kritisieren, auch mich nicht. Ich lasse alles geschehen, wie es geschieht. Ich betrachte mir die Dinge und die Menschen und lasse sie sprechen. Ich unterbreche nichts und niemanden und lasse die Dinge und die Menschen ausreden. Ich nehme zur Kenntnis, fertig und basta. Ich bewerte nichts und niemanden, ich verteile keine Noten mehr, ich höre auf zu klassifizieren. Das Missverständnis wäre hier, wenn ich nun meinte, ich müsste zu allem Ja und Amen sagen oder ich müsste willenlos alles um mich geschehen lassen. Was ich aufgeben muss, ist jenes kränkende, giftgetränkte Besserwissen. Und mit dem Aufgeben kommt die Einsicht, dass ich vieles nicht weiß und dass dies gut so ist. Je mehr ich weiß, dass ich so wenig weiß, desto stärker wird mein inneres Ich und desto mehr Luft kann ich aus meinem aufgeblasenen Ego lassen. Wenn ich dann irgendwann aus ganzem Herzen sagen kann, ich weiß, dass ich eigentlich überhaupt nichts weiß, dann brauche ich kein Ego mehr, dann bin ich tatsächlich unglaublich stark geworden. Die zweite Ebene der Gedanken des Zweifels ist die, dass ich die Autorität meines inneren Ichs bezweifle und mich deshalb unter den Schutz von feststehenden Regeln begebe. Diese müssen nicht von einer Religionsgemeinschaft kommen. Gruppenideologien mit Regeln, was gut und was schlecht sei, gibt es überall. Weltanschauungen, Ideologien wurden und werden Ersatz für die organisierten Religionen und bieten ein sicheres Unterkommen mit klaren Gruppennormen. Diese mögen noch so absurd sein. Da sich jede Gruppenbildung Statuten, Regeln und Eigengesetze schafft, kann man sich jener Gruppe anschließen, die der eigenen Neigung am ehesten entspricht. Ein Kirchenchor ist da prinzipiell das gleiche wie ein Fußball- oder Rockerclub. Entscheidend ist die innere Sicherheit, welche der Verein dem Mitglied gibt. Gemeinsam ist allen Mitgliedern eines Vereins die Suche nach innerer Harmonie und nach gefühlsmäßiger Sicherheit. Das geht den Mitgliedern einer anthroposophischen Gesellschaft nicht anders als denen des örtlichen Motorradclubs. Und dies ist ja auch in Ordnung und gut so. Begleitend zur Dekadenz der Gesellschaft haben sich jedoch auch schrille Ideologien auf den Weg gemacht, die ihre persönliche innere Not auf die Gesellschaft übertragen möchten. Allen sollen ihre Not als positiv anerkennen. Dies ist natürlich ein kompletter Irrweg. Eine Gruppenweltanschauung darf nicht zu dem bestimmenden ethischen Faktor meines Lebens werden. Eine Gruppenideologie darf nicht zu meiner Religion werden, der ich mich unterwerfe. Natürlich kann ich in jeder Vereinigung meines Geschmacks tätig sein. Nur darf mein inneres Ich nicht darunter leiden. Dieses muss immer stärker sein als alle Ansichten, Meinungen, Statuten, Gebote, Gesetze, die von außen kommen. Wenn alle Ja sagen, muss ich nötigenfalls Nein sagen können. Wenn alle Nein sagen, muss ich nötigenfalls Ja sagen können. Und schon ist es aus mit einer Funktion in einem Verein. Ich bin nicht nur ich, mein inneres Ich besitzt die Unterscheidungsfähigkeit von gut und schlecht, von sittlich und unsittlich aus mir selbst heraus. Dies ist keine Verblendung, keine Omnipotenzfantasie und fällt auch nicht in die Kategorie Wahn. Dies ist Realität und ein Gesetz des Universums. Nur, wenn mein inneres Ich zugeschüttet wurde, wenn man es mir geraubt hat, dann ist auch meine ethische Instanz im Innern nicht mehr vorhanden. Die großen monotheistischen Glaubensgemeinschaften haben uns Menschen nicht nur die Religion geraubt, sie haben uns unserer Fähigkeit beraubt, aus eigener innerer Kraft ein sittliches Leben zu führen. Wenn ich nun erkenne, dass die materialistischen oder die geistig irregeleiteten Ersatzreligionen mit ihren vielen Helfershelfern das Gleiche mit großem Einsatz tun, dann fällt dies ebenfalls in den Bereich richtige Erkenntnis. Übung für diese zweite Ebene des Zweifels heißt sich freimachen, heißt sich befreien, heißt die Freiheit suchen. Immer wenn mir Gedanken der Ängstlichkeit kommen, des Selbstzweifels, kann ich dann diese festhalten, identifizieren und fortschicken? Kann ich mir einen Katalog all meiner Zweifel an mir selbst erstellen? Kann ich dann all meinen Mut und meine Kraft dagegen setzen? Hier muss ich ganz stark mit Autosuggestion arbeiten, denn tief sitzende Angst ist ein mächtiger Gegenüber. Auch hier gilt wieder, diese Angst ist nicht mein Feind. Ich muss weder vor ihr fliehen, noch muss ich sie bekämpfen. Ich begrüße sie als Teil von mir und sage ihr, dass sie nicht wiederzukommen braucht. Hi Angst, ich bin ich. Ich liebe mich. Ich bin stark. Ich weiß selbst, was mir gut tut und was ich will. Die dritte Ebene der Gedanken des Zweifels ist die der Wertlosigkeitsfantasien. Ich suggeriere mir, dass ich nichts bin und wenig kann. Und ich zweifle daran, dass ich eine eigene Stärke besitze und suche Schutz bei einem vermeintlich starken Partner, den ich über mich bestimmen lasse. Ich zweifle ständig an mir. Es ist zum Verzweifeln. Genauso ist es. Ständiger Selbstzweifel geht den Weg in die Mutlosigkeit, in die Ich-Aufgabe, in die Depression, in die Verzweiflung. Wenn diese Gedanken kommen, dann habe ich viel zu üben. Ich muss nun auf die Suche gehen nach jenem kleinen Pflänzchen Ich bin, das da zugeschüttet wurde. Irgendwann hat irgendjemand dieses Pflänzchen daran gehindert, weiter zu wachsen. Der Nächste hat es dann zugeschüttet. Vielleicht wieder andere haben dort Schutt abgeladen. Und im Laufe des Lebens wurde der Schuttberg größer und größer. Aber keine Sorge, dieses Pflänzchen ist unvergänglich. Man muss es nur wieder finden. Also, wenn solcher Art Gedanken der Wertlosigkeit aufsteigen, dann schicke ich sie weg und bewaffne mich gleichzeitig mit Schaufel, Hacke und Spaten und beginne zu graben. Alle, die ankommen und mir zu verstehen geben, dass meine Tätigkeit unsinnig sei, bitte ich fest und bestimmt weiterzugehen. Wer dies nicht tut oder wer mich beim Graben behindern will, dem lasse ich zumindest die schwere Hacke auf seine Füße fallen. Er spürt dann, dass er eine Grenze überschritten hat. Grenzlinien muss ich um mich ziehen. Mein inneres Ich braucht zur Gesundung viel Ruhe, viel Alleinsein und niemandem wird gestattet, von außen diese Linien zu überschreiten. Niemandem. Ich weiß, diese Übung erfordert sehr viel Mut und gerade die Menschen im engsten Umfeld können uns daran hindern wollen, diese Übung fortzusetzen. Aber es muss sein, denn ich will mich wiederfinden. Ich will diese krankmachenden Gegebenheiten nicht mehr. Es geht allein um mich und nicht um die Befindlichkeiten meines Umfeldes. Wenn ich nun dieses Pflänzchen Ich Bin gefunden habe, dann hege und pflege ich es, setze mich davor, schaue es liebevoll an und sage immer wieder, ich liebe dich. Dies ist eine wunderbare Übung. Ich gebe der Pflanze meinen Namen und sage immer wieder, du, ich liebe dich. Und wenn die Verzweiflung riesengroß ist, dann mache ich lange Spaziergänge im Park oder im Wald. Und im Rhythmus meiner Schritte spreche ich mich direkt an, hundertfach, tausendfach. Ich liebe mich. Und wenn ich dann vom Spaziergang nach Hause komme und nach meinem Pflänzchen sehe, dann ist es, oh Wunder, ein ganzes Stück gewachsen. Ich danke Ihnen.